the beginning I have to ask you one question.
Ich muss am Anfang erstmal ganz kurz nachhaken. Sie forschen am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen in München. Wie kommen Sie in diesem Kontext darauf, sich mit Feindseligkeiten gegenüber anderen Ethnien zu beschäftigen?
Ich arbeite in der Abteilung für öffentliche Finanzen. Eine der generellen Fragen, auf die wir uns da fokussieren, ist die nach der politischen Ökonomie von Konflikten. In dem Bereich findet dann auch meine Forschung statt. Aber um genau zu sein, fing das schon vor 5 Jahren an, als ich mit meinem Doktor der Philosophie am CERJ-EI in Prag begonnen habe.
Und da haben Sie nun also eine Studie durchgeführt. Wie war Ihre Studie aufgebaut?
Wir haben 2 Studien im Osten der Slowakei durchgeführt. Dort gibt es eine ethnische Minderheit, nämlich Roma. Die machen etwa 15% der lokalen Einwohnerzahl aus. Da wir experimentelle ÖkonomInnen sind, haben wir uns dafür entschieden, mit einem simplen Spiel das Verhalten der Leute zu studieren. Zuerst sind wir an eine Schule gegangen, um mit ungefähr 330 SchülerInnen ein sogenanntes destruktives Spiel zu spielen. Die SchülerInnen wussten in diesem Spiel, dass ihnen ein Gegenspieler zugeteilt wurde, der oder die entweder ein Angehöriger der slowakischen Mehrheitsbevölkerung oder der Roma-Minderheit war. Das wurde ihnen anhand einer Liste mit typischen Namen für die eine oder andere Gruppierung verdeutlicht. Jetzt funktioniert das Spiel so, dass beide Seiten 2 Euro bekommen. Dann können sie sich entscheiden. Behalten sie die 2 Euro, so wie sie sie bekommen haben, oder investieren sie 20 Cent, die in der Folge dazu führen würde, dass ihr Gegenüber einen ganzen Euro verliert. Letztere Entscheidung haben wir dann als destruktive oder feindselige Aktion vermerkt. Dann haben wir den Effekt des sozialen Umfeldes studiert, unter welchen die ProbandInnen ihre feindseligen Handlungen ausgeführt hatten. Es gab also Personen, die ihre Entscheidung völlig isoliert trafen, und es gab solche, die in Gruppen von jeweils 3 zufällig ausgesuchten KlassenkameradInnen eingeteilt wurden. Diese jeweils 3 Personen trafen dann ihre Entscheidungen auch wieder in zufällig ausgesuchter Reihenfolge. Einige der SchülerInnen hatten also bereits beobachtet, wie sich ihre VorgängerInnen entschieden haben, destruktiv oder nicht destruktiv. Und anhand dieses Verhaltens konnten wir dann analysieren, wie sich Feindseligkeit ausbreitet und ob es das in Bezug auf die Minderheit der Roma oder die slowakische Mehrheitsbevölkerung stärker oder schwächer tut. Wir hatten dann auch noch ein 2. Experiment, in welchem wir uns auf soziale Normen konzentriert haben, in Bezug auf feindseliges Verhalten gegenüber der Mehrheitsgesellschaft und der ethnischen Minderheit. Und da haben wir dann nochmal geschaut, inwieweit diese Normen stabil oder fragil sind in Bezug auf das soziale Umfeld, in dem eine feindselige Entscheidung getroffen wird.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie das Experiment an einer Schule durchgeführt haben. Warum haben Sie sich dafür entschieden, mit Jugendlichen und nicht mit Erwachsenen zu arbeiten?
Dafür gab es verschiedene Gründe. Wenn wir in Schulen gehen, treffen wir auf TeilnehmerInnen, die in ihrem Alltag, in ihren Gruppierungen tatsächlich anderen Gruppierungen begegnen und diese somit tatsächlich kennen und öfters auch mit ihnen interagieren. In der Schule finden wir auch einen guten Querschnitt der Bevölkerung wieder. Viele Studien werden ja auch mit Studierenden gemacht, aber gerade in Bezug auf Diskriminierung und Feindseligkeit finden wir demgegenüber in der Schule im Alter zwischen 13 und 15 Jahren einen generell viel breiteren Ausschnitt der Gesellschaft vor.
Dass Personen oft das ihnen vorgelebte Verhalten anderer Personen nachahmen, ist ja nun wirklich keine wahnsinnig neue Erkenntnis. Bekommt diese Dynamik jetzt aber durch den Fokus auf ethnische Minderheiten nochmal einen anderen Schwung?
Das stimmt schon, was Sie da sagen. Unsere Arbeit ist natürlich angelehnt an Forschungen zu Effekten wie Gruppenzwang oder sozialer Erwünschtheit. Wir in unserem Fall nutzen die Umstände, in welchen das Verhalten darauf abzielt, in einer Mehrheit gewissen Grundregeln für eine spezielle Konformität zu etablieren. Unser Fokus liegt dann allerdings darauf, diese Dynamik zu untersuchen, wenn sie auf Minderheiten abzielt. Wie gehen die Leute damit konform und findet in diesem Fall eine vermehrte Imitation statt? Es geht also wirklich um den Fokus auf die Volkszugehörigkeit, welcher diese Studie von anderen abhebt.
Sie konzentrieren sich in Ihrer Auswertung sehr auf die Fälle, in denen es zu einer Nachahmung destruktiven Verhaltens kam, in denen also die Diskriminierung anderer Probandinnen und Probanden fortgeführt wurde. War das denn tatsächlich die Regel oder gab es auch konkrete Gegenbewegungen oder Verweigerungshaltungen?
So I should actually highlight that in most cases people did not discriminate against the Roma minority. So when they were deciding in isolation,
ich sollte an dieser Stelle wirklich mal hervorheben, dass sich die ProbandInnen in den meisten Fällen nicht diskriminierend gegenüber der Roma-Minderheit verhalten haben. Wenn Sie Ihre Entscheidung also isoliert getroffen haben oder die Ersten in der Gruppe waren oder von anderen kein destruktives Verhalten gesehen haben, haben die SchülerInnen sich überwiegend auch nicht destruktiv verhalten. Das war dann in unserem zweiten Experiment ähnlich. Es geht also wirklich darum, ob die sozialen Normen fragiler sind, wenn die ethnischen Minderheiten angegriffen werden. Was wir also gesehen haben, ist, dass natürlich unsere ProbandInnen eher zu destruktivem Verhalten geneigt haben, wenn es ihnen schon mal vorgemacht wurde. Während es interessanterweise so war, dass sich das diskriminierende Verhalten nicht so schnell entwickelt hat, wenn die SchülerInnen bereits ein Beispiel für destruktives und ein Beispiel für nicht destruktives Verhalten gesehen haben. Im Grunde haben wir also ein paar Beobachtungen gemacht, die sich vielleicht noch nicht dazu eignen, daraus generelle Schlüsse zu ziehen, aber es zeigt sich schon, dass einzelne Leute destruktives Verhalten unterbinden können, wenn sie damit nicht konform gehen.
Haben Sie das vielleicht nochmal in ungefähren Zahlen, in Prozent? Wie viel wurde diskriminiert und wie viel wurde nicht diskriminiert?
Can you tell that?
Okay. So when people were deciding completely in isolation, then the destructive behavior was around.
ProbandInnen in Isolation waren ungefähr zu 30% destruktiv gegenüber beiden Gruppen, der ethnischen Mehrheit und ebenso der Minderheit. Haben Sie zuvor jemanden dabei beobachtet, sich destruktiv zu verhalten, so war die Zahl der NachahmerInnen bereits bei 50% gegenüber der Mehrheit und bei 77% gegenüber der Minderheit. Haben Sie schon zwei Leuten dabei zugesehen, dann liegt die Zahl der NachahmerInnen sogar bei 88%. Verglichen damit, wenn Sie zwei friedliche ProbandInnen gesehen hatten, dann waren nur 18% destruktiv. Es gibt da also eine große Lücke von knapp 70% zwischen den Leuten, die friedliche und denen, die destruktive SchülerInnen beobachtet haben.
Between the people who observed destructive, two destructive peers and those who observed two peaceful peers.
So to say, it wäre es demnach nicht richtig zu behaupten, dass diese Dynamik in beide Richtungen funktionieren kann?
Also was wir beobachtet haben, ist, dass beides sich ausbreitet. Das destruktive Verhalten und ebenso die Verweigerung dessen. Aber das friedliche Verhalten verbreitet sich ungefähr gleich stark, wenn es um die beiden ethnischen Gruppierungen geht, während das destruktive Verhalten sich fünfmal so schnell entwickelt, wenn es gegen die ethnische Minderheit der Roma geht.
Mhm. Inwieweit lassen sich die Ergebnisse Ihrer Forschung nun verallgemeinern?
Naja, die korrekte wissenschaftliche Antwort ist natürlich, dass wir nicht genau wissen, ob wir jetzt nicht einfach nur die Ablehnung der slowakischen Jugend gegenüber der Roma-Minderheit erforscht haben. Es braucht da also noch mehr Forschung, um da irgendwas generalisieren zu können. Aber wir denken, dass wir da schon einige wirklich gute Beispiele dokumentieren konnten. Die zeigen, dass das soziale Umfeld von großer Bedeutung ist, wenn es um Feindseligkeiten gegenüber Minderheiten geht. Nur mal als Beispiel. In Großbritannien nach dem Brexit, da gab es einen Anstieg an Hasskriminalität gegenüber AusländerInnen aus Osteuropa. Und dieser Anstieg war in den Regionen am stärksten, die sich dafür ausgesprochen hatten, die EU zu verlassen. Die Pro-Brexit-Kampagne hat sehr oft Migration fokussiert und es ist möglich, dass die Menschen in diesen Gegenden das Wahlverhalten ihrer NachbarInnen als Zeichen aufgefasst haben, dass es nicht mehr länger unangebracht ist, sich Minderheiten gegenüber feindselig zu verhalten. Sowas könnte unsere Ergebnisse stützen, aber natürlich braucht es da noch mehr Forschung.
Sie stehen mit Ihrer Studie im internationalen Vergleich, aber nicht allein auf weiter Flur. Es gibt doch sicher aus anderen Forschungen schon ähnliche Ergebnisse.
Naja, die meisten Studien zum Thema Diskriminierung konzentrieren sich eher auf das Individuum als solches und nicht so sehr auf die Effekte im sozialen Umfeld. Es gibt jetzt allerdings einige aufstrebende Forschungen, die sich um die Beständigkeit sozialer Normen kümmern. Die schauen dann zum Beispiel auf die Effekte, die es hat, dass Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde, oder auf das Verhalten US-amerikanischer WählerInnen.
Haben Ihre Probandinnen und Probanden von den Ergebnissen Ihrer Studie erfahren und wissen Sie eventuell, wie sie darauf reagiert haben?
Unsere Testpersonen waren komplett anonym. Wir haben niemals nach ihren Namen gefragt, damit sie wissen, dass die Informationen, die sie uns mit ihrem Verhalten geben, sensibel behandelt werden. Wir können sie also jetzt nicht mehr kontaktieren. Den SchuldirektorInnen haben wir dann Ergebnisse zukommen lassen, zum Beispiel, wie einfach es geschehen kann, dass sich unter ihren SchülerInnen destruktives oder nicht destruktives Verhalten etabliert. Im Moment versuchen wir, die Ergebnisse unserer Studie bekannter zu machen, zum Beispiel in tschechischen und slowakischen Medien, und so erfahren die Leute dann vielleicht auch davon.
In Czech media, also Slovak media, so I think this likely gets to people in general.
Im Abschnitt Discussion schreiben Sie, dieses Experiment wirft so viele Fragen auf, wie es beantwortet. Welche Fragen sind für Sie bis heute immer noch unbeantwortet geblieben?
Eine Sache, die Sie aber auch schon erwähnt haben, ist die Generalisierbarkeit. Ist unsere Studie eine gute Ergänzung zu anderen Studien aus anderen Ländern, wo es womöglich noch größere schwelende interethnische Konflikte gibt? Eine andere, eigentlich noch wichtigere Frage ergibt sich aus der Betrachtung dieses Mechanismus. Warum sich das feindselige Verhalten gegenüber der Minderheit in unserem Fall doppelt so schnell ausbreitet? Wir bieten da zwar Hinweise an, dass das mit sozialen Normen in Verbindung steht, dass soziale Normen hier fragiler sind. Es kann aber auch sein, dass die Personen schlicht weniger mit anderen Personen einer anderen Ethnie interagieren und dass sie dann infolge weniger präzise Überzeugungen haben, was das Verhalten dieser Menschen angeht. Vielleicht sogar weniger präzise Überzeugungen, wie sich ihr Umfeld diesen Menschen gegenüber verhält. Also dieses ganze Feld der Überzeugungen können wir mit unserem Experiment nicht ergründen, wenn wir uns mit den spezifischen Kanälen befassen, die dazu führen, dass sich Feindseligkeit gegenüber Minderheiten ausbreitet.
Gibt es abschließend etwas, was Sie sagen möchten, was ich Sie bisher noch nicht gefragt habe?
Yeah, so I think one interesting conclusion from our study is that
ich denke, dass eine interessante Schlussfolgerung unserer Studie ist, dass feindselige Handlungen gegenüber Minderheiten sehr ansteckend zu sein scheinen. Das wiederum liefert eine gute Begründung dafür, dass sich viele Länder derzeit mit Gesetzen zu Hasskriminalität befassen, die Verbrechen gegenüber anderen Ethnien oder Geschlechtern unter Strafe stellen. Unsere Studie zeigt ja eben auch, dass diese Hasskriminalität mit einem hohen sozialen Risiko verbunden ist, sich auszubreiten. Und dementsprechend ist es natürlich erstrebenswert, diese Verhaltensweise so schnell wie möglich aufzuhalten und zu erkennen, dass sie gerade dabei ist, sich in Gang zu setzen. Es muss also gezeigt werden, dass dieses Verhalten hochgradig unsozial ist und deswegen können Staaten es wünschenswert finden, es recht hart zu bestrafen.